What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Gold, Silber und Bronze sind verteilt auf der Straße und im Mountainbike. Die Hälfte ist beinahe rum bei den Olympischen Spielen. Zeit für uns, hier bei WhatsApp ein kleines Zwischenfazit zu den ersten Radwettbewerben zu ziehen. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute wieder in voller Besetzung mit dabei meine beiden Kollegen Thomas Gerlich.
Servus zusammen.
Und Jonas Beyer.
Liebe Grüße in die Runde.
Wo fangen wir an bei diesen Olympischen Spielen? Ich glaube, das schwierigste Thema müssen wir vielleicht vorneweg kurz einmal klären, bevor wir in die Analyse der Rennen einsteigen können. Patrick Moster. Ich glaube, irgendwie hat es inzwischen fast jeder mitbekommen, der Betreuer des deutschen Radsportteams auf der Straße, hat sich rassistischen Anfeuerungen hingeben lassen auf dem Zeitparcours und jetzt muss er nach Hause.
Das ist natürlich ein super Start jetzt auch in dem Podcast. Eine Minute rum richtig, und direkt mal mit einem Rassisten starten, da haben wir alle Bock drauf. Aber du hast vollkommen recht, ja, wir müssen
besser
jetzt machen.
Ich wollte den Elefanten einfach gleich so wegschieben. Vielleicht.
Ja. Bevor sich alle denken, sprechen sie es an, wann sprechen sie es an. Ja, also gefühlt hat man gar nicht so wirklich Bock drüber zu reden, zumindest geht es mir so, aber man muss es natürlich machen. Ich denke, jeder hat die Äußerungen gehört. Es ist eine so klare Sache, dass man über, wie dumm das ist, nicht diskutieren braucht. Da gibt es ja keine Gegenargumente. Das Einzige, was man diskutieren kann, ist, warum hat es wieder so lange gedauert? Und ich kann da nur empfehlen oder nicht empfehlen, dass, ich glaube, gestern, also am Mittwoch am Tag, oder es war am selben Nachmittag noch, glaube ich doch, quasi das Interview bei ZDF, einmal Moster und hier Alfons Hörmann heißt er doch, glaube ich.
Alfons Hörmann, ja.
Genau.
DOSB, der Präsident.
Was, finde ich, eine Frechheit ist, beide Interviews, wo man sich erst hinstellt und sagt, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen und ja, er hat den Fehler schon eingesehen. Da wird Rassismus dann als Emotion bezeichnet, wo Moster sagt, ja, da hat er emotional gehandelt oder wie auch immer. Und ja, dann hatte man das gestern noch so abgetan, als dass es damit jetzt erledigt wäre. Er hat sich einsichtig gezeigt und er wird jetzt aber auch weiter die Wettbewerbe betreuen. Und jetzt einen Tag später schickt man ihn dann doch nach Hause. Plus auch die UCI hat ihn jetzt ja suspendiert. Und das ist eigentlich, finde ich ehrlich gesagt, fast genauso schlimm oder naja, auf einer anderen Ebene, aber das zieht die Peinlichkeit dieser Thematik weiter, dass in meinen Augen nicht gehandelt wird aus Überzeugung, sondern nur, weil der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Und das ist eigentlich nahezu genauso schlimm wie die Aktion selber. Wenn sich da ein Vollidiot äußert und es würde sofort ein Statement, wie es zum Beispiel von Niklas Arndt oder Rick Zabel, die man da absolut hervorheben muss, die es dann einfach gibt, hätte der Bund Deutscher Radfahrer oder so, oder auch der Olympische Sportbund genauso gehandelt, wäre das Thema schnell erledigt, aber nein, man muss es erstmal irgendwie abwiegeln mit halbgarigen, schlechten Entschuldigungen, um dann einen Tag später nur wegen Druck der Öffentlichkeit doch zu handeln. Das ist halt eigentlich genauso scheiße, anstatt es vernünftig aufzuarbeiten.
Ja, ich glaube, man sieht einfach wieder, was ein Problem ist, wenn da nur 60-jährige weiße Männer sitzen, die dann über sowas entscheiden, ob das Rassismus ist oder eine Emotion, wie du schon richtig gesagt hast, ja, vollkommen eine Verrücktheit im Grunde, überhaupt auf die Idee zu kommen, sowas als Emotion abzutun und dann zu sagen, ja, tut mir leid auch, dass da was falsch rüberkommt und so, geht absolut überhaupt nicht. Ich habe noch einen ganz ganz guten oder einen lustigen, auch ein bisschen lustigen Tweet gelesen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wie wir das einzuordnen haben. Von Abdel Karim, der hat geschrieben, interessant finde ich, dass Moster wohl dachte, er könnte mit dem Huldi-Kameltreiber die letzten Prozent aus seinem Schützling rauskitzeln. Als ob der Fahrer dann denkt, ach stimmt, Kameltreiber, die Feinde des Abendlandes, ich gebe nochmal alles.
Also habe ich auch gelesen, ja.
Ich hab das zum einen gelesen, habe ich immer wieder auch gelesen unter Tweets, als Entschuldigung, ja, das ist ohne Kontext, wo ich mir dachte, was soll der Kontext sein? Man kann ja nicht sowas sagen und dann soll es irgendeine Art von Kontext geben, wo sowas dann akzeptabel ist, so eine Äußerung. Ja, nee, das ist einfach eine Äußerung, die nicht akzeptabel ist. Und das muss sowohl der DOSB als auch der Deutsche Radverbund als auch Moster selber wissen. Und es ist wirklich fast unerträglich, wenn man sich das Rumlavieren danach anschaut.
Wo wir gerade bei lustigen Tweets sind, da würde ich auch ganz, ganz gerne noch kurz den Tweet von, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Azzedine Lagab, also ein Radprofi aus Algerien, der eben einer der beiden war, die vor Arndt gefahren sind, der sich dann auf Twitter geäußert hat, übersetzt, es gibt bei den Olympischen Spielen kein Kamelrennen, deswegen habe ich mich für den Radsport entschieden, zumindest war ich in Tokio dabei. finde ich, auch relativ souverän darauf reagiert. Also zumindest souveräner als etwaige deutsche Verbands-Sesselpupser.
Was mich einfach so stört, ist dieses Krisenmanagement, das dann, also zum einen ist natürlich, hier ist ein rassistische Äußerung, das geht überhaupt nicht. Aber wie dann danach damit umgegangen wird, zeugt wieder, wie wenig Verständnis dafür in diesen Verbänden. Vielleicht ist es auch in der Bevölkerung noch immer so. Ich weiß es nicht, aber hier war es einfach klar zu sehen, dass es bei den Verbänden scheinbar so ist, dass da kein Verständnis dafür da ist, was das jetzt eigentlich bedeutet hat, dass er das gesagt hat. Also, dass man dann denkt, mit so einer einfachen Entschuldigung, die halt, weil es einfach auch nicht zu entschuldigen ist, dann auch so rüberkommt, dass es eben einfach vollkommen verkehrte Argumente sind, natürlich auch nicht funktionieren kann, denkt man, es ist abgetan. Aber du musst doch gleich in dem Moment, und viele haben ja auch argumentiert, ja, es war ja dann abends in Tokio schon, das war ja nur bei uns nachmittags und deswegen mussten die erst eine Nacht drüber schlafen. Meiner Meinung nach, nein, wenn sowas rauskommt, dann muss einfach ganz klar gesagt werden, hey, okay, du fährst jetzt mal lieber nach Hause, denkst darüber nach, was da passiert ist. Hätte er vielleicht auch von sich aus selber sagen müssen, hat er nicht. Und dann, meiner Meinung nach, hätte das früher kommen müssen. Und dann ist es so mit einem Tag Verzögerung. Das hat nichts damit zu tun, dass da abends ist, sondern sobald man sowas mitkriegt, muss man einfach da eine klare Entscheidung treffen. Und der zweite Punkt, der mich einfach schon wieder gestört hat, ist, dass dann tatsächlich halt die Sportler selbst hier ein klares Statement geben müssen, weil es die Verbände nicht geschafft haben. Also sprich Nikias Arndt und Rick Zabel. Und das hat nichts damit, glaube ich, auch zu tun, dass die sich irgendwie hier Fame auf Instagram abholen wollen, sondern Nikias Arndt, wie wir ihn hier auch im Podcast erlebt haben und wenn man mit ihm spricht, wirkt er einfach wie ein sehr aufrichtiger Mensch. Das ist einfach, kommt, glaube ich, bei ihm von Herzen, wenn er dann sowas schreibt.
Davon Max Schachmann auch nicht vergessen, der auch im ZDF saß und das direkt ganz deutlich gesagt hat. Auch, ich glaube, der größte Beweis, dass man da nicht drüber nachdenken muss, ist Florian Nass, der 10 Sekunden, glaube ich, nachdem es passiert ist, das auch sofort eingeordnet hat. Ich glaube, wir haben das so eingeordnet. Ich will das Ganze ein bisschen in eine positive Richtung, also außer ihr habt noch was einzuwenden, aber ich würde gerne nämlich auf genau das Gegenteil zu sprechen kommen, weil eben das Radrennen nicht nur ein sportliches Radrennen bei Olympia ist, sondern zwei Athletinnen teilgenommen haben, die in einem sogenannten Refugees Olympic Team gefahren sind. Und das war zum einen, jetzt muss ich die Namen raussuchen, Mazuma Alizada, die ist bei den Frauen im Zeitfahren gefahren und bei den Männern ist es Ahmad Weiss, die der eine aus Syrien, die andere aus Afghanistan, die da teilgenommen haben. Und ich glaube, sowas ist ein Zeichen in die genau entgegengesetzte Richtung. Vor allem Mazuma Alizada, die aus Afghanistan kommt, wo auch als Hintergrund dazu Frauen verboten ist, Rad zu fahren in vielen Teilen. Und ich glaube, das ist für alle Leute, die dem auch sich bewusst sind und dass wir viele Frauen aus Afghanistan, aus auch anderen Regionen, wo Frauen auch das Radfahren nicht erlaubt ist, gibt es Projekte in Deutschland, wo solchen Frauen Radfahren beigebracht wird. Und ich glaube, wer Lust hat, sich da zu engagieren, ich glaube, die suchen immer Helferinnen und Helfer, die sich da engagieren. Und ich glaube, da hat man eine gute Möglichkeit auch teilzunehmen und da eben diese Freude am Radfahren, die wir auch haben, auch an Frauen weiterzugeben, die sie auch nochmal betont hat, als sie da eben ins Ziel kam. Das ist ja erstmal natürlich ein großes Ziel, das Olympia überhaupt teilzunehmen, aber eben auch die Möglichkeit zu haben, weiterzugeben, dass Frauen auch Radfahren können, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Message und man kann das eben in Deutschland auch unterstützen.
Stark. So haben wir jetzt, glaube ich, den perfektesten Turn aus dieser nervigen und dummen Diskussion oder dieser Thematik geschafft, zum Sportlichen zu kommen, oder? Würde ich sagen. Dann, ich habe mir vorhin überlegt, in welcher Reihenfolge man die Rennen bespricht, weil ich mir für mich selber die ein bisschen gerankt habe, wie spektakulär und wie interessant sie waren. Da wäre ich jetzt mal gespannt, ob wir da übereinstimmen.
Ich will von vorne durchgehen, damit man schön die Fluch der Holländer-Geschichte erzählen kann.
Ah, stark, der Storymacher. Ja, dann, das erste Rennen war Männerstraßenrennen, glaube ich, ne?
So ist es. War da schon Fluch der Holländer zu sehen? Noch nicht ganz. Da ausnahmsweise noch nicht. Eher der Fluch des Belgiers, der immer Zweiter wird. Wout van Aert. Aber im Endeffekt war es ein Straßenrennen, das durchaus viele Überraschungen parat hatte. Sehr abwechslungsreich. Ich meine, bei dem Kurs war das vorab zu sehen. Am Ende ist es wie so oft bei diesen Eintagesrennen, bei Großevents, klar, eine Ausreißergruppe setzt sich erstmal ab, wird aber sehr gut kalkuliert und dann wieder eingeholt. Anders als das vielleicht bei anderen Rennen später noch der Fall war bei Olympia. Kommen wir ganz sicher auch noch dazu. Und dann gehen eben die Attacken los der Topfahrer am letzten Anstieg, bevor es dann eben in diesen Kurs, auf diesen Rennstreckenkurs wieder ging, wo dann sich die Fahrer auch nochmal gebettelt haben. Aber aus diesen Attacken raus zeigt sich dann, dass Richard Carapaz zusammen mit McNulty der stärkste ist. Er kann sich zusammen zu zweit absetzen und vor einer Gruppe von 8 Fahrern, ich glaube, es müssten noch 8 gewesen sein, weil Schachmann ist am Ende 10. geworden und der ist als letzter aus dieser Gruppe dann rausgefallen. Auf jeden Fall, die konnten sich zu zweit vorne absetzen. Carapaz setzt dann auf dem Kurs die entscheidende Attacke. McNulty fällt noch zurück und Carapaz gewinnt Gold vor Wout van Aert und Tadej Pogacar, der im Sprint knapp gegen Wout van Aert dann aus dieser 9er Gruppe dann gegen Wout van Aert verloren hat.
Also, um es kurz zu machen, eigentlich war das Radrennen bis zum letzten Anstieg langweilig, würde ich behaupten. Es ist nichts passiert. Aber daran geschuldet, dass es auch viel zu heiß war, dass es irgendwie auch klar war, aber eigentlich war es doch, wie man es von vorher so halb erwarten konnte, dass bis zu diesem letzten Anstieg nichts passiert. Jan Tratnik war gefühlt mal wieder der wichtigste Mann im ganzen Rennen, der da, glaube ich, wieder wahnsinnig viel von vorne gefahren ist. Und dann war es klar, die Ausreißer werden gestellt und dann ist eigentlich nur die Frage, gehen an diesem Anstieg, der auch so steil war, aber gar nicht mal so lange, gehen da erst die besten Kletterer durch und machen dies unter sich aus? Oder können sie nicht so stark fahren oder so schnell fahren, dass sie die nicht ganz so guten Kletterer abhängen? Und um das mal an 2 Personen festzumachen, Tadej Pogacar hat relativ früh eigentlich schon die Attacke gezündet und man hat gesehen, er schafft es nicht, alle zu distanzieren. Ein paar Leute bleiben eben noch dran, unter anderem Brandon McNulty war da noch mit dabei und man hat gesehen, es reicht nicht, um jemanden wie Wout van Aert zum Beispiel, um dann einen großen Vorsprung herauszufahren. Also war es klar, okay, es wird ein Klassikerrennen, es gibt jetzt Attacken und es geht nicht nur unter den allerbesten Kletterern aus. Weil eigentlich war es für mich nur die Frage, fährt Pogacar so schnell den Berg rauf, dass Wout van Aert nicht mehr mitkommt.
Und er konnte das.
Wenn man die Zahlen danach schaut, er ist wahrscheinlich auch der Hitze geschuldet. Es waren jetzt keine übermäßig schnellen Zeiten da den Berg rauf.
Ich glaube, es war sehr heiß und ich glaube, er konnte tatsächlich nicht. Also er hat immer, glaube ich, wieder Probleme mit Hitze. Aber ich glaube, es war auch ein bisschen der Form bedingt. Also es ist einfach ein Unterschied, ob er in der Tour de France eben seinen Formhöhepunkt hat oder jetzt bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, er konnte auch nicht. Und ich glaube, das größte Problem ist für Wout van Aert in dem Moment entstanden, als er gemerkt hat, er kann hier gewinnen. Weil dann haben es auch die anderen gemerkt. Und dann war der Zeitpunkt, ja gut, jedes Mal, wenn jetzt irgendjemand attackiert, dann ist es an Wout van Aert hinterher zu gehen. Weil jeder wusste, ja, wenn mit dem ankommen, das macht keinen Sinn. Und wenn man sich die Gruppe anschaut, gut, Pogacar, der kann sich das vielleicht erlauben, aber Rigoberto Urán, David Gaudu, Adam Yates, Brandon McNulty, die brauchen ja gar nicht hoffen, dass sie überhaupt da was holen können, wenn sie mit ihm ankommen.
Ja, war spannend zu sehen auf jeden Fall. Und dann, Bergi hat ja im Endeffekt den Rennverlauf schon angesprochen. Das haben wir sicherlich auch schon viele gesehen. Krass natürlich, dass das Wout am Ende trotzdem noch Zweiter wird, obwohl er so viel dann Löcher schließen musste und so viel von vorne gefahren ist. Aber klar, er ist einfach der stärkste Sprinter. Was für mich am ehesten im Kopf geblieben ist von diesem Rennen oder wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, ist diese Thematik, vorher hat man sich ja gefragt, können Leute, die bei der Tour de France Spitze fahren, können die auch Olympia gewinnen? Und dann schaut man sich aufs Ergebnis an. Ja, ich glaube schon. Platz 1 bis 8, alles von Fahrern, die auch bei der Tour gefahren sind. Und dahinter kommen dann Platz 9 Adam Yates, Platz 10 Maximilian Schachmann. Das ist vielleicht die Diskussion, die man aufmachen kann. Gerade jemand wie Max Schachmann, wo sagen viele Fahrer, die sich komplett auf Olympia konzentriert haben, die vielleicht sogar die Tour skippen, wie auch immer. Es scheint, als hätte man es nicht gebraucht, würde ich zumindest mal behaupten. Also anscheinend lässt sich innerhalb von einer Woche die Form schon noch ganz gut bestätigen. Man ist da schon noch vielleicht mental nicht mehr ganz so frisch, wie auch immer, aber der Körper kann es offensichtlich. Also die Frage, die Tour auszulassen, hätte nicht zwingend sein müssen für den einen oder anderen Fahrer, oder?
Ja, also gut, im Fall von Maximilian Schachmann muss man, glaube ich, sagen, ist jetzt ein 10. Platz in dem Feld auch keine Katastrophe. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt überhaupt das nicht aufgegangen ist. Er war auf jeden Fall da in der Gruppe, die um den Sieg gefahren ist. Es war nicht so, dass er an dem Tag irgendwie nicht in Form war. Dann ist halt immer die Frage, liegt einem da irgendwie dann die Bedingungen an dem Tag? Funktioniert das, wie man sich das vorstellt? Wer ist stärker? Klar, dass er jetzt nicht jedes Rennen wie Wout van Aert halt immer gewinnen kann, ist...
Ich meine es nicht nur Schachmann, aber ist es schon Platz 1 bis 8 nur von Fahrern, die 7 Tage vorher noch in Paris gefahren sind.
Und ich glaube schon auch,
dass er. Das ist schon eine Ansage.
Ich glaube schon auch, dass er wahnsinnig enttäuscht ist. Also er hat alles auf diese Olympiade ausgerichtet und man richtet nicht alles auf eine Olympiade aus, würde ich jetzt behaupten, um Zehnter zu werden. Also man hat es auch, glaube ich, danach gemerkt, er war damit einfach nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Was sicher noch dazu kommt, werden wir gleich drüber sprechen, über Simon Geschke. Das hat sicher nicht geholfen der deutschen Mannschaft. Und ja, ich glaube, er hat sich mehr erwartet, auch wenn wir zurückdenken ans Frühjahr. Er kann dann bei Paris-Nizza mit Primoz Roglic ja auch mitgehen und da um einen Gesamtsieg fahren in so einer Ein-Wochen-Rundfahrt oder bei einer Etappe. Und hat sehr viele Höhentrainingslager gemacht, sehr viel investiert. Und ich glaube, damit kann er auch nicht zufrieden sein und wird er auch nicht zufrieden sein mit diesem 10. Platz, hat er sich einfach mehr erhofft.
Naja, Primoz Roglic war nicht das direkte Problem an dem Tag.
Ja, der war am anderen Tag das Problem.
Wie du es schon gesagt hast, also diese Geschichte mit Geschke können wir ja jetzt im Endeffekt aufmachen. Ja, es war doch, glaube ich, am Tag vor dem Rennen der Positivtest von Geschke, der dann raus ist. Nicht nur, dass dann ein Fahrer im Rennen fehlt, sondern auch nachts noch, glaube ich, unruhig, beziehungsweise alle nochmal getestet werden. Es musste, glaube ich, es war einfach nicht eine ideale Vorbereitung in den letzten 24 Stunden vor einem Rennen. Ich glaube, so kann man es kurz zusammenfassen.
Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, Emanuel Buchmann hat 2 Stunden geschlafen oder so an dem Tag davor, der als wichtiger Helfer eingeplant war. Und es geht halt einfach nicht. Da kannst du keinen Profi-Radsport machen oder generell keinen Profisport, wenn man so wenig schläft. Das hat natürlich eine Riesenrolle gespielt, auch für Schachmann natürlich mental zu wissen, ja, was ist jetzt hier? Hat es mich vielleicht doch auch erwischt? Sowas wird ja sicherlich auch bei ihm im Hinterkopf mitschwingen und das ist natürlich ein Problem.
Ja, er hat es nicht als Ausrede genommen, was ich ihm hoch anrechne. Das ist natürlich klar. Andere beim Verband haben das als Ausrede für andere Entgleisungen genommen, dass das vielleicht der Grund war. Aber gut, das Thema haben wir abgehakt am Anfang. Nein, aber Marc Schachmann hat das ganz klar gesagt, daran lag es nicht. Das rechne ich mir hoch an. Er hat da wahnsinnig gekämpft, hat wirklich gesehen, der Wille war unfassbar da. Also ich glaube, bei einem normalen Klassikerrennen, wenn er da schon einmal rausgefallen gewesen wäre aus der Gruppe, hätte er zwar schon noch versucht, da reinzukommen, aber er hat ja wirklich sich da reingefightet und reingekämpft, um da irgendwie wieder an diese Gruppe, die um die Medaillen kämpft, anzugreifen. Also er hat, glaube ich, sein komplettes Herz da auf dieser Strecke gelassen. Das kann man ihm definitiv zugute halten.
Absolut. Was ich mich gefragt habe, das kann jetzt vielleicht aus der Ferne zu viel hineininterpretiert sein, aber warum ist Maximilian Schachmann mit einem schwarzen Helm gefahren? Das war auffällig, weil in der ganzen Spitzengruppe, oder ich glaube, ich habe keinen anderen, also erstmal 80-85% weißer Helm. Da waren noch ein paar andere Farben, die eher hell anzuordnen sind. Maximilian Schachmann bei 35 Grad Sonne, schwarzer Helm. Also,
ich kenne generell ich weiß, keinen
mich schwarzen würde einfach, Helm. Kennst du generell? Ich würde einfach eine Aussage dazu interessieren, ob das nicht eine Rolle spielt. Also, ich habe mich das wirklich gefragt und der Helm, geht das überhaupt noch auf den Kopf mit runter? Also, überträgt sich die Hitze mit auf den Kopf? Weil ich denke mir, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, also, schwarzer Helm bei so viel Sonne, hätte ich jetzt mal nicht gesagt, das ist die beste Idee. Kann auch sein, dass es gar keine Rolle spielt. Das würde mich tatsächlich einfach interessieren. Aber das war noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich dachte, okay, das ist schon auffällig. Warum haben so viele Fahrer einen weißen Helm und einer fährt da schwarz?
Kennst du irgendein anderes Team mit schwarzem Helm? Ich habe gerade versucht, ein bisschen nachzudenken. Also Jumbo-Visma ist so gelb-schwarz, aber
jetzt
ein
ganz schwarzen doch Helm. Oft, oder? Ja, Ineos hat, glaube ich, nicht so schwarz, ist so ein komisches Dunkelblau oder sowas. So,
nee, da ist was rot. Rot ist bei Ineos immer mit drin noch. Aber ja, die haben auch einen sehr dunklen Helm.
Ja, aber also das wird doch möglich sein, den Helm auch in einer anderen Farbe noch zu haben. Oder? Also das, wie gesagt, wenn das eine Rolle spielt, wenn die sagen, hey, also bei so einem Wetter, die werden auch wohl auch noch einen grauen, weißen, türkisgrünen, was weiß ich was Helm haben. Aber gut, das ist mir nur noch irgendwie in dem Moment auch noch aufgefallen, weil alle so leidend aussahen bei der Hitze und ich glaube, dass wirklich eine Rolle gespielt hat, da irgendwie möglichst viel runterzukühlen und irgendwie Hitzen zu vermeiden.
Ich weiß aber nicht, das liegt ja, also ist auch nur Spekulation von mir, aber ich glaube, dass sich das nicht auf der Haut aufliegt, weiß ich nicht, ob das dann so viel Unterschied macht und der durchlüftet ist. Aber wie gesagt, ich glaube, davon haben wir alle zu wenig Ahnung, als dass wir wirklich eine fundierte Aussage treffen können. Gibt es sonst noch was zum Männerrennen zu sagen? Ich glaube, über den Sieger müssen wir auf jeden Fall noch kurz sprechen. Carapaz, wir haben es jetzt nur kurz erwähnt, er hat die Goldmedaille gewonnen, aber es war schon eine große Überraschung und hebt auch diesen Mann jetzt nochmal auf ein anderes Level. Es ist einfach so, wenn man solch große Rennen gewinnt, dass man da einfach nochmal ein klareres Statement setzt.
Ja, man muss zu ihm, also bei allen Grand Tours auf dem Podium, einer davon gewonnen, plus Olympiasieger. Also es ist einer der ganz Großen, auch wenn man das vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat, aber rein von dem, was er schon erreicht hat in seiner Karriere, ist er einer der besten Radfahrer der Welt.
Wout van Aert noch selber. Ich weiß, dass sich viele über ihn lustig gemacht haben, dass er immer Zweiter wird. Aber ich habe nochmal nachgeschaut. So viel Probleme hat er eigentlich gar nicht damit, Zweiter zu werden, sondern er gewinnt eigentlich hauptsächlich ziemlich viele Rennen. Und wenn nicht, wird er tatsächlich manchmal Zweiter. Aber das ist einfach unfassbar stark. Der kann einfach überall mitfahren, bei jeder Etappe. Tadej Pogacar gilt das Gleiche. Also da sind schon drei absolute Superstars des Radsports auf dem Podium gelandet, die wirklich jetzt mit so einer Olympiamedaille noch im Rücken einfach ein Level erreicht haben, wo ich sagen würde, ja, das haben die anderen dahinter, auch wenn Bauke Mollema gutes Rennen gefahren ist, Michael Woods, das haben die einfach noch nicht. Das ist, glaube ich, ein anderes Level und das sind wahrscheinlich wirklich die drei stärksten Fahrer, die da vorne waren. Jetzt kann man diskutieren, ob Wout vielleicht stärker war als Pogacar, als Carapaz vorne. Aber ich glaube, es ist am Ende egal. Carapaz hat es auch clever gemacht, hat sich nicht einspannen lassen für irgendwelche Nachführarbeiten und im richtigen Moment angegriffen und das muss man ihm dann einfach zugutehalten.
Ich finde das ja immer spannend. Ich glaube, diese Statistik haben wir schon häufiger bei Fahrern rausgekramt, aber wenn man bei Wout, abgesehen von der Tour, seine schlechteste Platzierung bei einem Rennen, die ist ja Platz 13 bei einer Tirreno-Etappe, bei Eintagesrennen schlechteste Platzierung Platz 11. Ansonsten, er landet einfach immer Top 10 und sehr viel davon in Top 5 oder Podium oder auch schon einige erste Plätze dabei in diesem Jahr. Also da sprechen wir eh häufig genug drüber. Dann kommen wir zum Debakel der Holländerinnen und zum wahrscheinlich spektakulärsten und vielleicht auch geilsten Rennen bei den Olympischen Spielen.
Platz 2 und 5, das große Debakel. Ja, so lautet die Überschrift natürlich, wenn man Zweiter und Fünfter wird.
Also von dem, wie die gefahren sind, ja. Platzierungen ist mal beiseite. Also was da renntaktisch abgelaufen ist, war es eine Vollkatastrophe.
Ja, auch hier gab es eine Ausreißergruppe von einigen Fahrerinnen, die sich weit abgesetzt hatte. Aber auch weil das Feld sie enteilen lassen hat. Und ich glaube, sie hatten es versucht zu kalkulieren, dass man sie noch einholt. Haben sie dann am Ende auch. Allerdings hatten sie nicht mitbekommen, dass aus der Ausreißergruppe nochmal eine Fahrerin attackiert hat, die sich dann vor der Ausreißergruppe abgesetzt hatte. Und so geht Gold an Österreich. Kiesenhofer. Das war unfassbar schön zu sehen für Radsportromantiker, dass endlich mal auch bei so großen Rennen Ausreißer durchkommen können. Fand ich herrlich zu sehen.
Und ich würde sagen, nicht nur für Radsportliebhaber, sondern das ist, glaube ich, also ich glaube wirklich, dass ich selten es mitbekommen habe, dass der Radsport Männer oder Frauen so viel auch außerhalb der klassischen Radsportpresse ihren Platz bekommen haben, wie der Sieg von Anna Kiesenhofer, weil das einfach diese klassische Sensation ist und dieser klassische Sieg, Jonas, ich glaube, du hattest es letzte Woche mal so formuliert, der typische Sieg für ganze Leute, die immer was versuchen und selten irgendwie gewinnen oder so, weil immer oft die Dominatoren gewinnen oder die Favoriten. Und das ist der klassische Sieg der Underdogs, mit dem niemand rechnet. Das ist eine Sensation, nicht mal einen Profivertrag. Ich glaube, die Geschichte haben mittlerweile auch die meisten mitbekommen. Promovierte Mathematikerin, die jetzt an der Uni Dozentin ist, ich habe mir die PK danach angeschaut, relativ zeitnah nach dem Straßenrennen schon wieder nach Hause geflogen ist, weil sie ja ihre Vorlesungen vorbereiten muss. Also es ist eine überragende Geschichte. Das war wirklich sehr gut.
Nicht nur, weil sie ihre Vorlesungen vorbereiten muss, weil sie auch heim muss. Das ist bei Olympia so, wenn die Rennen vorbei sind. Wegen Corona wird man sofort heimgeschickt. Da ist nicht mehr viel mit olympisches Dorf-Feeling mitnehmen. Aber trotzdem natürlich eine beeindruckende Story. Und die Frage, die sich mir nach diesem Rennen steht und die mich brennend interessiert: Was war jetzt am Ende lustiger? Wie Annemiek van Vleuten über den zweiten Platz jubelt, als wäre es ein Olympiasieg? Oder wie sich Alaphilippe vergangenes Jahr zu früh freut?
Ja, man kann, das Gute ist ja, dass man mit Annemiek van Vleuten und Julia Alaphilippe, über die kann man sich ja deutlich mehr lustig machen, weil man weiß, ja gut, die haben schon so viel in ihrem Leben gewonnen. Für Alaphilippe und van Vleuten ist jetzt alles nicht mehr so wichtig. Es wäre ja viel dramatischer gewesen tatsächlich, glaube ich, umgekehrt. Also hätte jetzt Kiesenhofer zum Beispiel so in so einem merkwürdigen Ding dann am Ende die Goldmedaille noch verloren oder was weiß ich. Ja, da kann man sich jetzt natürlich über Annemiek van Vleuten und die Holländerin kann man sich viel mehr lustig machen. Und für mich ist das ein Punkt, der für mich das so ein bisschen zusammenbringt, und das ist tatsächlich Arroganz. Also aus meiner Sicht ist die holländische Mannschaft einfach, die hatten einfach die vier Favoritinnen auf diesen Sieg. Also die hatten einfach vier der Top 5 Favoriten auf diesen Sieg, hatten sie dabei. Und aus meiner Sicht sind sie auch so angetreten. Allein schon die Werf zu besitzen, die Ausreißergruppe 10 Minuten Vorsprung zu geben. Also 10 Minuten Vorsprung auf einer Etappe, die wie lang war?
131 oder so.
136 Kilometer, 10 Minuten. Das ist schon, Also das grenzt schon fast an Verrücktheit. Das ist eigentlich kaum einzuholen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass Annemiek van Vleuten bei 8 Minuten Rückstand alleine aus dem Feld attackiert. Und auf so eine Idee zu kommen, also das ist nicht mehr mit normalem Ehrgeiz oder zu wissen, wie gut man ist, sondern das ist einfach für mich dann Arroganz zu sagen, ja, das fahre ich dann alleine mal zu. Brauch mal davor nichts machen.
Ich hatte das Gefühl, dass bei den Holländerinnen nicht nur das Ding war, dass es keinen Teamfunk gibt, sondern dass sie auch untereinander nicht gesprochen haben. Also selbst wenn es keinen Teamfunk gibt, hast du ja noch 4 Personen auf dem Rad, die ja untereinander sprechen können, die ja sich vielleicht vorher eine Taktik überlegen oder so. Das wirkte nicht so, als ob das stattgefunden hätte. Gefühlt sind da 4 Einzelfahrerinnen gefahren, wo jeder halt irgendwie so ein bisschen sein Ding gemacht hat. Nachführarbeit wollte keiner machen, obwohl jeder am Feld wusste, ja, wenn, dann müssen es die Holländerinnen machen, weil natürlich fährt die keiner an den Zielstrich hin. Und sie hätten es ja, sie sind ja stark genug, um trotzdem noch die komplette Arbeit zu machen und trotzdem wahrscheinlich noch dieses Rennen zu gewinnen. Also musste nur 1 oder 2 davon aufbrauchen, wie bei den Männerrennen war es ja das perfekte Beispiel. Leute wie Primoz Roglic oder Jan Tratnik oder Greg van Avermaet, die sich für ihr Team komplett aufarbeiten, um dann einfach 1, 2 Kapitäne dann ins Ziel zu bringen. Und bei den Frauen, bei den Holländerinnen, hättest du ja nicht mal nur auf eine auswählen müssen, sondern du hättest wahrscheinlich 2 irgendwie aufs Podium bringen können oder so fahren können, dass 2 da irgendwie gut ankommen und dann schön taktisch deine Karten ausspielen. Ja, am Ende hat es noch für Platz 2 und 6 gereicht. Ich will jetzt die Leistungen dann gar nicht kleinreden, aber taktisch war es trotzdem. Also es wirkte auch einfach nicht koordiniert. Annemiek van Vleuten greift an, wird dann wieder eingeholt. Da ist optisch zumindest keine für die andere gefahren, so wie man es gesehen hat, sondern jeder einfach ein bisschen für sich. Sie sind dann immer noch so gut, dass sie trotzdem recht weit vorne landen, aber allein das aus dieser reduzierten Spitzengruppe, wo glaube ich noch 15 Fahrerinnen drin waren, dass immer noch 3 Holländerinnen da waren, eine vorne, eine mitten, eine am Ende vom Feld. Also ich glaube nicht, dass da viel kommuniziert wurde.
Man hätte sich irgendwann halt sich festlegen müssen. Also irgendwann muss man sich festlegen und sagen, jetzt fahren Demi Wollering, die offensichtlich keinen guten Tag hatte. Das wird die auch schon gemerkt haben oben am Berg, dass sie keinen wirklich guten Tag hat. Und dann sagen sie und Anna van der Breggen, ihr müsst jetzt fahren. Und die anderen 2, eine attackiert und dann ist Marianne Voss im Sprinter. Also so muss ja so eine Taktik dann aussehen. Und das war denen ja von vornherein auch klar, dass es vorne eine Ausreißergruppe geht und dass irgendwer hinterherfahren muss. Und es wird nicht Großbritannien sein, die alleine da sind. Und am Ende war es Trixie Worak, die meiste Nachführarbeit gemacht hat von Deutschland. Also das war eine komplette merkwürdige Situation. Natürlich hat sich auch für deutsche Sicht, war auch in Ordnung. Lisa Brenner war Platz 6, absolut fantastisch. Aber die waren einfach die stärkste Mannschaft. Und ich glaube, es war einfach ein Fehler, nicht jemanden wie Chantal van den Broek-Blaak oder sie haben ja weitere 10 Fahrerinnen, die sie hätten auswählen können, die dann einfach mitkommt, und um eben Helferdienste zu leisten. Und ich glaube, das war einfach ein Fehler, den sie auch schon als sie ihre Fahrerinnen ausgewählt haben, getätigt haben.
Über Platz 3 und 4 müssen wir, glaube ich, auch noch sprechen, denn da gab es dann auch noch ein Duell, in Anführungsstrichen. Also im Endeffekt, als sie dann auf diesem Formel-1-Kurs waren, war es dann eben klar, dass Anna Kiesen, ich weiß nicht, ob es ein Formel-1-Kurs ist, ein Rennkurs. Rennen assoziiere ich einfach sofort mit Formel 1. Es ist ein Rennkurs gewesen, auf jeden Fall dann aus dieser Gruppe, die dann eben dahinter erst noch die beiden fehlenden Ausreißerinnen eingeholt hatte, hat sich dann als erstes Annemiek van Vleuten gelöst, dann Elisa Longoborghini, die nachsetzt, und dann Lotte Kopecky. Also die waren die 3 Fahrerinnen, die tatsächlich noch ein bisschen mehr Körner im Tank hatten, die, wenn sie tatsächlich die Ausreißerinnen alle eingeholt hätten, die Medaillen unter sich ausgemacht hätten, so bleibt dann für Lotte Kopecky nur Blech und für Elisa Longoborghini ein 3. Platz. Ich glaube, für sie, das hat man gesehen, bedeutet diese Bronzemedaille extrem viel. Der hat sich riesig drüber gefreut. Anders als dann Annemiek van Vleuten, als sie dann gemerkt hat, dass sie doch nicht Gold gewonnen hat. Klar hat sie sich dann schon noch über Silber gefreut, aber das war natürlich dann auch den Umständen geschuldet, dass sie ja innerhalb von einer Sekunde von Gold zu Silber geswitcht hat.
Ja, und da ist, glaube ich, auch der Unterschied einfach viel, viel größer. Also zwischen Silber und Bronze, da ist es, glaube ich, so, ja, Medaille, geil, bin ich dabei. Und dann ist es egal, ob Silber oder Bronze wahrscheinlich am Ende. Aber zwischen Gold und Silber ist, glaube ich, nochmal ein gewaltiger Unterschied. Auch gerade für sie, muss man auch nochmal betonen, ist jetzt nicht so, dass, obwohl sie schon 38 ist, so gut fährt. Sie hat noch nie Olympia-Gold geholt. Was vor allem daran lag, dass sie einen unglaublich schweren Sturz hatte in Rio. Und ich glaube, das war schon für sie einfach ein Riesenziel, auch weiterzumachen, jetzt diese Olympischen Spiele, sich nochmal Gold zu holen. Ich glaube, da ist es auch verständlich, dass man dann wahnsinnig enttäuscht ist, gerade bei so einem Fehler, der einem ja nicht bewusst war. Und ich glaube, aber was man nochmal hervorheben muss, ist auch, wie stark Anna Kiesenhofer da wirklich gefahren ist. Oder Anna Kiesenhofer, wie sie die englischen Kommentatoren durchgängig genannt haben. Also sie ist ja nicht irgendwie durch Zufall jetzt da vorne gelandet. Nein, der Rest der Ausreißerin wurde eingeholt. Sie hatte 1 Minute 15, hat sie gehalten und die haben auch nicht gebummelt. Also die war jetzt auch nicht, die haben jetzt nicht konzentriert nachgearbeitet, aber die haben auch nicht gebummelt. Und wie stark sie da gefahren ist und auch die, den Mut zu haben, die anderen Ausreißer hinter sich zu lassen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt alleine, das ist nicht stark genug, was ihr mir liefern könnt, das ist schon unglaublich und eine absolut ganz eine fantastische Geschichte und verdiente Olympiasiegerin.
Absolut, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wie stark sie gefahren ist, hat man ja wirklich auch gesehen bei der ersten Attacke, die dann Van Vleuten schon gezündet hat, auch hinten raus, die Zeit wurde jetzt nicht so schnell weniger, beziehungsweise kaum. Also das ist, dass Anna Kiesenhofer eine gute Zeitfahrerin ist, das kann man ja schon sagen, ist ja österreichische Zeitfahrmeisterin, schon mehrfach, glaube ich, auch. Das war schon auch unfassbar gut gefahren. Am besten fand ich tatsächlich, von ihr gibt es ja auch die Aussage, dass sie einfach nicht so gerne im Peloton fährt, weil sie ja auch keine Profifahrerin ist und das sicherlich, glaube ich, auch nicht so gut ist. Das hat ja zum Beispiel Marlen Reusser auch bei uns schon mal erzählt. Wenn du das nicht von klein auf lernst, ist das schon echt harter Stress. Schaut euch das Rennen nochmal im Recap an. Die neutrale Phase. Das Peloton rollt und eine Fahrerin 5 Meter dahinter. Kein Scheiß. Die fährt in der neutralen Phase mit 5 Meter Abstand ganz hinten, ganz alleine und hat bei Kilometer 0, wo das Rennen losging, da hat sie es irgendwie nach vorne geschafft, ist die allererste, die attackiert hat. Also überragend, überragend gefahren. Wirklich ganz vorsichtig hinten und das Rennen geht los, vorne und sofort weg. Lieber alleine fahren, einfach nur alleine rumfahren, ist sicherer, macht mehr Spaß, kann man sein eigenes Ding machen, muss man nicht warten. Ja.
Ein Wort noch, wenn, gleich als Überleitung quasi zum Zeitfahren. Wir haben schon über Marlen Reusser gesprochen, die hat ein herzzerreißendes Interview nach dem Straßenrennen gegeben, weil sie hat den Anschluss verloren an die Gruppe, als sie sich einen Verpflegungsbeutel genommen hat. Ist, glaube ich, wieder sowas, was man einfach lernen muss. Sie macht es schon nicht ewig, diese Straßenfahrerei, vor allem im Feld und dann so Verpflegungsbeutel annehmen. Kann man jetzt auch drüber lachen, weil sie Silber geholt hat im Zeitfahren, also kann ja alles egal sein. Aber sie hat dann ein herzzerreißendes Interview gegeben, wie leid ihr das tut, weil sie das Vertrauen bekommen hat vom Schweizer Verband, auch antreten zu können im Straßenfahren und wie leid ihr das tut, bei so einer Dummheit den Anschluss zu verlieren. Also das war wirklich herzzerreißend zu sehen. Und jetzt ist es natürlich nochmal kann man es relativ lustig betrachten, weil alles gut ausgegangen ist und sie eine Medaille geholt hat für den Schweizer Verband.
Ich möchte auch noch ein Wort zu den Deutschen sagen. Wir haben schon gesagt, Lisa Brennauer, 6. richtig stark. Ich bin mir nicht sicher, ob sie enttäuscht ist oder nicht. Ich glaube, im Straßenrennen noch weniger als dann vielleicht im Zeitfahren. Da hatte sie sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr ausgerechnet. Sie hat natürlich noch große Chancen auch auf der Bahn, das muss man ganz klar sagen. Und es ist nicht ganz ihr Parcours einfach gewesen, auch wenn sie da dann eben mit einer Gruppe ankommt und eine der Sprintschnellsten war. Aber das ist dann einfach gegen diese Weltklasse-Fahrerinnen, wenn es noch mal ja, so steil wird, auch hinten raus, einfach extrem schwierig für sie. Und von dem her muss man einfach sagen, klasse 6. Platz, auch wenn sie extrem viel gegeben hat, sich auf diese Olympischen Spiele vorzubereiten, hat in der Sauna nochmal trainiert. Die Bilder hat man in der ARD gesehen, um sich auf die Hitze vorzubereiten. Also sie hat viel gegeben dafür und am Ende kommt sie 2-mal unter die Top 10. Trotzdem, glaube ich, eine gute Leistung.
Ja, unglaublich gut. Also muss man auch sagen, also 2-mal 6. Platz, das ist wirklich bärenstark und man sieht, wie konstant sie fährt über das ganze Jahr. Also sie ist, glaube ich, nie, wir haben vorher über Wout van Aert gesprochen, jetzt glaube ich, tut mir nicht unrecht, wenn man sagt, sie ist nicht so stark wie Wout van Aert, aber wenn man die Ergebnisse sich anschaut, ich glaube, die ist auch nicht viel schlechter als Platz 10. Also ich habe auch immer das Gefühl, die ist immer in den Top 10, da kannst du eigentlich alles drauf setzen, dein ganzes Vermögen. Lisa Brennauer, wenn nichts schief geht, kommt in die Top 10 und es geht eigentlich auch nie was schief bei ihr, also unglaublich stark.
Kommen wir dann gleich zum Zeitfahren oder schieben wir noch die Mountainbike-Rennen zwischen rein, die noch dazwischen
kommen? Wenn du den holländischen Flug weitermachen willst, dann muss das Mountainbike-Rennen jetzt eigentlich kommen.
Wir können aber natürlich auch erstmal auf der Straße bleiben. Ist vielleicht thematisch einfacher. Kommen wir nochmal später zurück zum Flug.
Jetzt haben wir so eine schöne Brücke mit Marlen Reusser und Lisa Brennauer. Lass uns die.
Ja, lass uns mit dem Zeitfahren weitermachen. Da muss ich sagen, als ich mir vorhin von Spannung, wie die Rennen liefen, wenn ich die 4 Straßenrennen gerankt hätte, wäre das Frauenstraßenrennen ganz oben und das Frauenzeitfahren ganz unten. Aber das war für mich einfach das unspektakulärste Rennen. Auch, ja klar, Zeitfahren ist immer die Frage, aber da waren einfach, es waren so große Abstände irgendwie auch. Es kam jetzt nie die ganz große Spannung auf, muss ich sagen. Und am Ende war es so ein halbwegs zu erwartendes Podium, oder? Würdet ihr widersprechen? dass Marlen Reusser vor Anna van der Breggen am Ende landet, finde ich überragend. Also das hat mich tatsächlich überrascht. Aber ansonsten mit Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, also Annemiek van Vleuten, die da Gold holt, Anna van der Breggen, die dritte, wird ein halbwegs zu erwartendes Podium, würde ich behaupten.
Ich glaube, Marlen Reusser war die größte Überraschung, oder? Also Marlen Reusser, würde ich schon sagen, war auf jeden Fall eine Überraschung. Weil die wurde jetzt auch von außerhalb, also wir mussten sie quasi auf dem Schirm haben nach der WM letztes Jahr in Italien. Aber wenn man sich jetzt mal so die anderen Radsportmedien angeschaut hat, war Marlen Reusser nicht immer ganz oben auf in den Rankings. Da wurden noch andere genannt, aber du hast natürlich recht. Sie ist eine absolute Top-Zeitfahrerin und gehört in diesen Kreis mit rein. Ich will ein Wort sagen zu Anna van der Breggen. Ich glaube, das ist das enttäuschteste Gesicht über Bronze, das ich hier gesehen habe. Also sie stand da, Marlen Reusser gegrinst über beide Backen, also soweit bis zu den Ohren, soweit konnte man gar nicht grinsen. Annemiek van Vleuten natürlich auch super beseelt über die Goldmedaille und Anna van der Breggen, die war schon geknickt. Die hatte sich auch mehr vorgenommen, glaube ich. Vor allem, also über eine Minute hinter Annemiek van Vleuten zu landen, das ist, glaube ich, nicht, wie sie von den Olympischen Spielen abtreten wollte.
Du kommst halt mit einem ganz neuen Wortschatz, Jonas. Beseelt und herzzerreißend und du hast eine richtig blumige Sprache heute. Gefällt mir.
Das sind die Olympischen Spiele. Da kommen Emotionen. Da kommen Emotionen hervor. Annemiek van Vleuten, trotzdem für mich die Überraschungssiegerin, muss ich sagen, weil Anna van der Breggen galt schon oft noch als die stärkere Zeitfahrerin. Ich weiß nicht, ob der Kurs dann Annemiek van Vleuten einfach ein bisschen mehr entgegenkam mit den Tempowechseln, dass es eben mehr ihr Ding. Anna van der Breggen ist natürlich eine, die auch extrem gut bergfahren kann, aber vor allem auch, wenn es eben so lange gleichmäßige Berge sind und extrem gut Zeit fahren kann. Vielleicht waren es tatsächlich die Tempowechsel, die Annemiek van Vleuten da mehr reinkamen. Ansonsten muss man natürlich sagen, dass Annemiek van Vleuten sich, ähnlich wie es bei den Männern Maximilian Schachmann gemacht hat, sich komplett auf diese Olympischen Spiele fokussiert hat. Sie ist nicht den Giro Donne gefahren, anders als Anna van der Breggen, die ja den gewonnen hat. Aber deswegen, glaube ich, muss man auch einfach sagen, hat Annemiek van Vleuten sich das dann auch nochmal verdient. Sie hat alles dafür gegeben, dieses Gold zu holen und dann hat sie es halt im zweiten Anlauf diesen Fluch gebrochen, nachdem es zweimal nicht sein sollte.
Random Quizfrage zwischendrin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er an Quiz herangeht. Es ist eine total einfache Antwort. Wo ist Annemiek van Vleuten geboren? Sagt irgendwas.
Amsterdam. Nein, in Holland. Keine Ahnung, was willst du von uns hören?
In Vleuten. Wie lustig ist das bitte? Heißen, also ich habe zur Gegenprüfung mal kurz geschaut, ob Anna van der Breggen in Breggen geboren ist. Ist sie nicht, aber.
In der Breggen.
Bretten ja. Vielleicht. Ich kenne Bretten nur.
Ja, das aber tatsächlich, also der Geburtsort von Annemiek van Vleuten ist einfach Vleuten und auch genauso geschrieben wie ihr Nachname. Van Vleuten. Ja, die Annemiek halt von Vleuten halt.
Es freut mich gefällt natürlich, mir dass gut. Deine Recherchearbeit.
Ich bin ein Fan der holländischen Sprache. Ja, natürlich. Ich bin ein großer Fan der holländischen Sprache.
Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von Chloe Dygert. Gut, was heißt enttäuscht? Ich meine, sie kommt von einer unfassbaren Verletzung zurück. Aber ich habe dann doch gedacht, wenn sie sich das olympische Rennen als Einstieg wieder wählt, dass sie da vielleicht in besserer Form ankommt. Vielleicht war es auch einfach der frühestmögliche Termin, um von der Verletzung zurückzukommen. Und dann hat es halt einfach auch noch nicht gereicht. Aber sie, glaube ich, ist mit Platz 7 auch richtig bedient. Hat sich da, glaube ich, deutlich mehr vorgestellt.
Um jetzt die Überleitung zum Männerzeitfahren.
Nein, noch ein Quiz, ja, okay. Thomas, noch ein Quiz.
Sind wir hier mit Millionär auf einmal?
Ja, jetzt ist Quiz nämlich. Schätzung von euch, wie alt ist denn die Fünftplatzierte geworden?
Du musst aber uns bitte noch ganz kurz jetzt in den Joker reinreden, Herr Jauch. Ja. Ob wir da jetzt den Publikumsjoker, den musst du uns versuchen, jetzt aus der Tasche zu ziehen.
Neunzehn.
Älter.
Hast du jetzt nachgeschaut?
Okay, ich hab's nachgeschaut. Uiuiui. Das ist krass.
Ich löse es einfach auf hier, zu viel Stille. 46 Jahre. Amber Neben fährt schon ein Weilchen Rad und wird Fünfte bei den Olympischen Spielen im Zeitfahren. Gar keine so schlechte Leistung, muss man sagen. Grace Brown auf 4 und Lisa Brenner auf 6 noch, um das komplett zu machen.
Ja, ist schon gut. Chloe Dygert. Wenn wir dabei gerade noch waren, das wäre meine Überleitung vielleicht zum Männerzeitfahren, weil die würde ich tatsächlich einfach, glaube, dass man das vielleicht ein bisschen vergleichen kann zu Remco Evenepoel. Also Chloe Dygert, sie ist vor einem Monat, hat sie ihr erstes Rennen seit der schweren Verletzung von vor einem Jahr gemacht bei den amerikanischen Meisterschaften im Zeitfahren. Da ist sie auch amerikanische Meisterin geworden. Aber ich glaube, dass es einfach dann doch zu wenig Vorbereitung und vielleicht noch nicht ganz in Topform ist, um ganz vorne mitzuhalten. Weil ich auch in Remco, da ist das ähnlich, ein gutes Zeitfahren gemacht, zur aktuellen Form top, aber da fehlen, glaube ich, einfach noch die letzten, und das sind ja am Ende, muss man ehrlich sein, das ist, sind ja nur noch diese 5-10% vielleicht, wenn überhaupt. Und da würde ich Remco vielleicht eh nicht reinnehmen. Lange Verletzung, fährt erst seit gefühlt 3 Monaten wieder Rad und oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern wirklich erst seit 3 Monaten wieder Rad. Insofern würde ich das gar nicht als Enttäuschung abtun, sondern einfach so, ja, die sind noch auf dem Weg zur, um wieder in richtiger Form zu sein.
Oder wie Patrick Lefevre sagen würde, das können wir gleich sein lassen in dem Jahr mit dem. Da müssen wir ganz neu anfangen.
Der hat ein Interview gegeben, direkt vor dem Straßenrennen. Das ist, ja, das wird extrem schwierig mit Remco Evenepoel dieses Jahr. Da müssen wir nächstes Jahr, zur nächsten Saison müssen wir nochmal komplett neu starten. Wo ich wieder dachte, ja, halt dich doch einfach mal geschlossen bis nach den Olympischen Spielen, du Vogel. Also das, ich verstehe wirklich nicht mehr inzwischen, was er da tut. Das ist fast unglaublich. Also direkt
halt doch einfach mal deinen Mund.
Ja, dass er so ein Ding nimmt, oder wieder gibt.
Ja. Lass uns nicht so viel über Lefevre sprechen. Das machen wir oft genug. Ansonsten zum Männerrennen. Quizfrage. Nein, keine Quizfrage. Einfach nur eine Frage. Wäre Roglic die dritte Runde auch noch genauso schnell gefahren wie die ersten beiden? Ich sage ja.
Es sah aus, als hätte er nochmal beschleunigt. Ich sage, wie es ist. Es war so ein bisschen wie beim Joggen, wenn man, weißt du, nochmal an einer Gruppe von Leuten, die man beeindrucken will, vorbeirennt und, davon, ja, und dann nochmal Kraft sammelt, um nochmal vorbeizugehen. Und es sah fast so aus, als hätte er nochmal jetzt gedacht, ah, hier sind es nochmal 300 Meter, da drücke ich es nochmal richtig drauf, während der Zieleinfahrt zwischen den stationären Kameras. Aber dann hat er leider vergessen, dass er schon im Ziel war.
Meine These dazu ist ja, Zielzeit 55 Minuten. Er hat sich einfach gedacht, Junge, ich trete so geile Werte. Ich will jetzt die Stundenleistung einmal voll machen, weil man fährt nie eine Stunde all out. Lass mir die 5 Minuten noch voll machen, dann habe ich hier irgendwie bei Trainingspeaks oder was auch immer bei Strava oder so, habe ich meine 60 Minuten Watt Bestleistung. Jetzt hier einmal die Schwellenleistung abspulen und dann wurde er doch gestoppt.
Man muss aber auch einfach sagen, es war unglaublich schwer zu sehen. Also wie oft habe ich mir gedacht, gerade um Platz 3 ging es ja extremst eng zu. Also da waren ja wirklich ein paar Hundertstel Sekunden und in wenigen Sekunden, die entscheidend waren. Und so oft habe ich mir da gedacht, oh, jetzt wird er geknackt. Ah nee, das war noch gar nicht die Ziellinie. Das war einfach nur so ein anderer weißer Strich, der halt auf diesem Rennkurs da gemalt war. Man wusste nie, wann hält jetzt eigentlich die Zeit an. Das war weder von der Kamera irgendwie gut gelöst, noch von den Straßenmarkierungen. Also da mache ich doch irgendwie, muss ich doch da mal einen roten Strich oder irgendwas machen, um das besser zu markieren. Und ich glaube, das ging es dann Roglic auch. Er hat einfach wahrscheinlich gesehen, okay, ich muss zu irgendeinem weißen Strich fahren und hat einfach alle abgefahren, die er auf dieser Geraden gefunden hat.
Bis er dann angehalten wurde. Aber also mir hat es persönlich auch gut gefallen, dass das Teamzeitfahren auch zurück bei Olympia ist oder überhaupt jetzt auch olympisch geworden ist. Also Primoz Roglic und Kasper Asgreen da, was die zwischenzeitlich auf der zweiten Runde, das war echt stabiler Wechsel, immer schön einer vorne gefahren, abgewechselt, das war einfach schön anzuschauen.
Frech, oder? Also,
die haben auch noch Shaw Almeida eingeholt. Also die waren ja dann zu dritt teilweise. Die
zu dritt nebeneinander, das war das geilste Bild eigentlich, ja. Naja, was heißt frech? Also ich glaube schon, dass das was ausmacht, auf jeden Fall. Aber ich habe mir, als ich es gesehen habe, auch gedacht, das könnte jetzt auch beiden das Rennen kaputt machen. Wenn du nicht mehr ganz konsequent deinen Stiefel fahren kannst, sondern immer überlegen, okay, ich muss den jetzt auch überholen, der Überholvorgang darf jetzt auch nicht ewig dauern. Ja, jetzt sauge ich mich zwar ein bisschen dran, aber zu lange darf ich da auch nicht bleiben, plus nur mal, wenn es bergauf ging, ist Roglic vorgefahren. Wenn es bergab ging, ist der dickere Kasper Asgreen an ihm vorbeigefahren.
Ich glaube auch,
das war lustig anzuschauen.
Da kurz einzugrätschen. Ich glaube, man hat genau daran gesehen, was die Taktik war von Primoz Roglic. Berghoch hat er richtig Gas gegeben und gewusst, da kann er am meisten Zeit gut machen. Und in der Abfahrt hat er es ruhiger angehen lassen. Da hat Asgreen natürlich, oder die Fahrer von wie Asgreen, auch Stefan Küng, die müssen in der Abfahrt dann mehr Zeit rausholen. Und da konnte Primoz Roglic ein bisschen lockerer lassen. Und ich glaube, das hat man da genau gesehen. Roglic bergauf immer vorbei, dann Asgreen wieder vorbei. Und am Ende,
und da hat man auch,
muss man auch sagen, also, dass er überhaupt Asgreen angeholt hat. Asgreen wird am Ende Siebter. Ist jetzt nicht so, dass er da so ein Bummeltempo gemacht hat. Das kann man vielleicht bei der Tour de France dann mal sagen. Ja, da hat jetzt aber hier, der Teamkollege hat jetzt mal gewartet, damit er den noch ein bisschen gezogen hat. Aber der hat ja auch Gas gegeben. Also der ist Siebter geworden am Ende.
Ja, aber da hat man gut erkennen können, was das für ein Kurs ist. Das schon sehr wellig war und immer wieder viel rauf und runter ging. Insofern war das, glaube ich, auch einfach für Primoz Roglic wirklich wie gemacht. Ich habe mich anfangs, ich weiß nicht, ob das jeder auf dem Schirm hatte, ich habe es heute erst rausgefunden, weil ich habe mich gefragt, warum nur Roglic und nicht auch Pogacar beim Zeitfahren ist. Ich habe es heute rausgefunden, liegt einfach daran, dass es nur einen Startplatz für Slowenien, für das Zeitfahren gab. Das hat irgendwie ganz wirre Qualifikationssysteme und Rechnungen. Du weißt es?
Ja, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass das sind so historische Sachen, weil Portugal zum Beispiel 2 hat auf jeden Fall. Also die haben mehr Plätze als Slowenien in manchen Sachen. Und da ist einfach Rui Costa zum Beispiel schon mal Weltmeister gewesen. Und ich gehe davon aus, dass es solche Wertungen sind, wie bei Weltmeisterschaften und sowas abgeschnitten wird. Und Slowenien, die haben einfach nicht in der Vergangenheit so gute Radrennfahrer gehabt, dass sie da mithalten konnten. Deshalb werden sie da nur einen Platz haben, jetzt gerade beim Zeitfahren.
Ich habe heute was gelesen, aber nagel mich jetzt auch nicht dran fest, dass es da auch so ein Punkte- und irgendwie Qualifikationssystem gab. Und da der Stichtag halt, glaube ich, schon im Herbst 2019 war, und das quasi genommen wurde, weil ja theoretisch, das wäre dann ein Dreivierteljahr nur vor Olympia gewesen. Und ja, da war Pogacar noch nicht mal Tour de France-Sieger. Da hat er noch gar nichts erreicht, der junge Bursch, so ungefähr. Aber das fand ich zumindest ganz interessant, weil so hat man das, meine These wäre jetzt dann einfach, dass sie sich dann vielleicht die Rennen auch ein bisschen aufgeteilt haben und das vielleicht auch erklärt hat, okay, Roglic fährt für Pogacar beim Straßenrennen und er dann beim Zeitfahren.
Das hat mittelmäßig Vollgas funktioniert, dass er für Pogacar gefahren ist. Der hat sich auch früh abgemeldet, muss man auch sagen.
Ja, aber gut. Aber bei dem hat man, glaube ich, die Hitze auch am meisten gesehen beim Straßenrennen. Also der hat viel Wasser sich irgendwo über den Kopf und sonst wie geschüttet.
Also Roglic finde ich absolut, verdient, da geht es kaum in so einem Rennen. Man gönnt es ihm auch einfach, weil er so viel Pech hat dann, und er holt sich jedes Jahr immer irgendwie dann ein Rennen, das er dann gewinnt, und ich glaube, jetzt hat er eine olympische Goldmedaille. Platz 2 ist wieder so eine emotionale, ich spreche heute nur die ganzen emotionalen Geschichten an. Tom Dumoulin holt sich Silber und ist natürlich genauso eine Geschichte, die einen einfach nur freuen kann. Also man kann ja niemand ein schlechtes Gefühl haben für Tom Dumoulin, der nach seinen Problemen, der keine Lust mehr hatte am Radfahren und zurückkam, sich das als Ziel gesetzt hat und jetzt tatsächlich Silber holt. Ist genauso eine super Geschichte. Also irgendwie schreibt Olympia die deutlich schöneren Geschichten als jetzt andere Rennen.
Man könnte sagen, herzerwärmend, Jonas, oder?
Ah, ja.
Nee, absolut. Wie gesagt, ich bin da voll bei dir, wem man es gönnt. Wem ich es auch gegönnt hätte und wo ich tatsächlich sagen muss, es tut schon sehr weh. Stefan Küng, 0,4 Sekunden hinter einer olympischen Medaille auf dem vielleicht undankbaren 4. Platz. Auch Küng, der nicht irgendwie dieses Jahr. Ja, der einfach dieses Jahr so oft irgendwie immer knapp irgendwo an seinen Zielen vorbeischaltet. Also um den tat es mir wirklich leid. Ron Dennis wird Dritter. Der hat sich irgendwie, hatte ich das Gefühl, auch nicht so wirklich, wirklich gefreut. Obwohl eine Medaille für den ja auch super ist. Was ich aber am krassesten finde, ist einfach nochmal, wenn man auf die Zeiten schaut, zwischen Platz 1 und 5 sind 5 Sekunden Unterschied. Zwischen Platz 1 und 2 über eine Minute. Roglic hat einfach eine Minute 0,1 Vorsprung auf Tom Dumoulin. Und krass finde ich vor allem, wenn man die beiden Rundenzeiten anschaut, weil es sind ja wirklich über exakt 2 Runden. Roglic ist beide Runden nahezu gleich schnell gefahren und alle anderen haben auf der zweiten Runde eben diese Zeit unter anderem verloren. Weil nach der ersten Runde war Roglic schon nicht so viel Vorsprung und nach der zweiten Runde hat er dann eben diese eine, ich glaube, er hat 45 Sekunden Vorsprung alleine auf der zweiten Runde rausgefahren, auf Tom Dumoulin zum Beispiel. Und da habe ich nachgeschaut, das liegt nicht daran, dass er die zweite Runde schneller gefahren ist, sondern auch er war die zweite Runde langsamer, aber eben nur einen sehr kleinen Teil und alle anderen sind die zweite Runde fast eine Minute oder über eine Minute langsamer als die erste gefahren.
Wout van Aert, glaube ich, 1,27 langsamer auf der zweiten Runde im Vergleich zur ersten. Das war auch wahnsinnig hart. Also auch Remy Cavagna zum Beispiel, der ist richtig eingebrochen. Also es gab ein paar, die richtig eingebrochen
sind. Ja, aber Cavagna hat nach 5 Minuten seine Trinkflasche verloren. Also Cavagna hat so kannst du das, glaube ich, nicht eine Stunde lang bei 30 Grad ein Rennen auf Sieg oder irgendwas Gutes erreichen, wenn da die Verpflegung ausfällt. Das war einfach, du hast gesehen, die Flasche fällt raus und da war ich schon klar, ja gut, das kann nicht mehr klappen.
Ich glaube auch, was wir unterschätzt haben, ist, dass es gibt kaum diese Zeitfahren über eine Stunde. Das ist einfach was ganz anderes als so ein 20, 25 Minuten Zeitfahren. Dazu noch so ein schweres mit richtigen Bergen. Deshalb finde ich die Leistung von Küng und Ganna auf 5 dann nochmal beeindruckender, weil die einfach deutlich schwerer sind als Roglic, Dumoulin und auch Dennis, den wir ja letztes Jahr auch vor allem gesehen haben, wie gut er auch am Berg fahren kann. Da finde ich die Leistung von Küng und Ganna ist nochmal deutlich höher zu gewichten gerade. Und Küng, hast du auch gesagt, ist natürlich super bitter. Uran war noch eine Weile, da musste ich sehr lachen, der war noch eine Weile auf dem Hot Seat. Wo ich dachte, jetzt aber Moment mal hier, Rigo, macht er es oder was?
Da habe ich schon darauf gewartet, dass sich jetzt am Hot Seat das Trikot auszieht und sich einfach nur ein bisschen präsentiert. Ja. Das hätte ich sehr gerne gesehen.
Also sich bräunt.
Bei schweren Zeitfahren ist der Typ eine Maschine, das muss man einfach sagen. Auf dem Flachen hat er noch ab und zu, jetzt keine großen Probleme, aber
da ist gefällt mir, dass du noch sagst, glaubst du, die stellt er noch ab? Jetzt in den nächsten 5, 6 Jahren, komm, das holt er sich wieder.
Da wird okay, das noch ist mir vielleicht rausgerutscht. Einer, der eigentlich gut Zeit fahren kann und gut Berg fahren kann, ist nur auf Platz 12 gelandet. Geraint Thomas, G, im Straßenrennen gestürzt. Beim Zeitfahren wird er 12. Was ist los mit Geraint Thomas? Man weiß einfach überhaupt nicht, was mit ihm so abgeht in diesen Rennen. Es ist wild. Geraint Thomas
allein, dass er schon wieder gestürzt ist, das kann doch nicht mehr sein. Also ich glaube, diesmal konnte er vielleicht wirklich gar nichts dafür, weil ich glaube, vor allem ist der Tejo gestürzt und Geraint Thomas ist dann deswegen also über ihn drüber gestürzt. Aber es ist schon bitter. Bei Pro Cycling Stats, wenn du diesen Ticker schaust, wenn jemand stürzt, kommt immer als nächster Eintrag, his last recorded crash was days oder years oder irgendwas ago. Und bei G stand einfach, ich glaube, es waren 12 Tage oder so. Und ist einfach Tour de France und denkst einfach, oh, come on. Es kann doch einfach nicht wahr sein.
Er hat auch, er hat ein Interview gegeben zu den, ich glaube, ich weiß gar nicht, Eurosport UK oder was das war, und Wigo hat das eingespielt in seinen Podcast und da hat er sich auch gezeigt, oh, wie scheiße, immer bin's ich und so, hat er gesagt. Und dann hat er aber auch so ein bisschen dann gehadert und so und noch den lustigen Satz gesagt, ja, jetzt, das nervt auch, gut, er hat ewig seinen Sohn nicht mehr gesehen, aber dann hat er gesagt, ja, das mit den Diets, die er immer machen muss, weil, let's face it, Reis mag ich einfach auch nicht so gern die ganze Zeit essen. Also er hat dann auch noch gesagt, er vermisst einfach auch mal abends ein Bier zu trinken und in den Pub zu gehen mit seinen Freunden. Also der hat schon manche Sachen, hat er einfach geordnet in seinem Leben, auch mit, der hat natürlich schon einen Sohn, ein Kind und sowas. Aber ich glaube, jetzt ist er einfach zu oft gestürzt in kurzer Zeit auch. Also Tour de France schwer gestürzt, dann jetzt nochmal gestürzt. Und ich glaube, da kommt einfach zu viel zusammen. Zum Sturz noch ein Satz. Annemiek van Vleuten ist genau an der gleichen Stelle gestürzt. Also es war so eine Metallrille in der Straße und das ist natürlich super gefährlich für Rennradfahrerinnen.
Ja, absolut. Bei G gerade noch, ich will jetzt gar nicht das Thema Transfers und so weiter aufmachen, weil ich glaube, da werden wir in ein, zwei Wochen wahrscheinlich noch zu Genüge drüber sprechen, wenn dann viele Transfers offiziell werden. Bei G ist mir heute aber aufgefallen, der Mann ist vertragslos aktuell fürs nächste Jahr und mit, ja, einer der besten Fahrer in der Welt in der Theorie, aber mit 36, die ja mittlerweile alt ist und sicherlich einen relativ hohen Gehalt, bin ich gespannt, finde ich eine relativ spannende Personale für die nächste Saison, was da passieren wird. Aber wie gesagt, da werden wir sicherlich in ein, zwei Wochen.
Würde ich dir direkt widersprechen, aber lass uns das verschieben auf eine andere Debatte. Dann, Lukas. Ich
mag es, wenn du mir widersprichst. Es kommt oft genug vor.
Naja, aber das wollen wir verschieben auf eine andere, auf einen anderen Tag. Lukas, weiter zum Mountainbike oder was meinst du?
Ja, noch ganz kurz der Vollständigkeit halber. Maximilian Schachmann auf 15, Nikias Arndt auf 19. Die beiden deutschen Mitstreiter, die ja solide, glaube ich, sich gezeigt haben für ihre Verhältnisse. Marc Schachmann sicherlich geht trotzdem enttäuscht von Olympischen Spielen weg, das haben wir schon gesagt. Und wenn wir schon bei den Briten waren, so erfolgsverwöhnt beim Radsport, so ein bisschen geht ihre Zeit vielleicht in eine neue Ära, die Älteren danken langsam ab, aber es kommt ja zum Glück einer nach, wie man im Mountainbike gesehen hat. Tom Pidcock gewinnt Gold bei den Männern im Mountainbike, profitiert natürlich vom Fluch der Holländer, vom Fluch des fliegenden Holländers, muss man sagen. Das war ja, das von Mathieu van der Poel.
Einmal auf die Nase, was soll man dazu sagen? Also er dachte offensichtlich, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen, Mathieu van der Poel ist im Rennen gestürzt, relativ früh, auch relativ schwer. Er ist dann zwar weitergefahren, aber hat das Rennen, glaube ich, am Ende auch nicht beendet. Dadurch ist es sicherlich einer der größten Favoriten auf die Gold oder auf jeden Fall irgendeine Medaille ausgeschieden. Und der selber hat sich dann am selben Tag noch geäußert, hat ein Bild von der Sturzstelle gepostet, wo es einfach so 1,5 Meter von so einem Fels runterging. Und er ist auf jeden Fall wohl davon ausgegangen, dass es da eine Rampe gibt. Also dass es kein 1,5 Meter Sprung ist, sondern es gibt eine Rampe. Und er hat geschrieben, ja, die Rennorganisatoren, es ist bitter, weil die haben das einfach am Renntag, diese Rampe weggenommen und er hätte den Kurs blind fahren können. Es gab andere Aussagen von Leuten, die sagen, er wusste das oder die Fahrer wussten das, wie auch immer. Auf jeden Fall ist Mathieu van der Poel an diesem Moment im Rennen davon ausgegangen, da ist eine Rampe und dann gibt es die Bilder. Wenn du denkst, es gibt eine Rampe, lehnt sich aufs Vorderrad und dann kommt da nichts und dann fällst du einfach voll auf die 12. Natürlich nicht so angenehm.
Also es gab auf jeden Fall eine Rampe bei den Trainingsfahrten, die sie gemacht haben. Da war die Rampe da. Und beim Frauenrennen war die Rampe auch da. Also es scheint fast so, dass sie für das Männerrennen die weggenommen hatten. Die Holländer haben auch beim Mittagessen vor dem Rennen darüber gesprochen, dass die weg ist. Also ich glaube, sein Teamkollege oder Betreuer, es wurde auf jeden Fall erwähnt und er hat es, glaube ich, einfach vergessen, ehrlicherweise.
War schon wahrscheinlich in Gedanken, was er noch so alles bei Olympia macht, hat sich schon überlegt, dass er in 4 Jahren dann beim BMX auch noch antritt und da sich dann noch eine Goldmedaille holt. Und
wie heißt diese Sportart, wo die mit dem Rad so rumspringen und so weiter, wo es gar keinen Sattel auch gibt? Wisst ihr, was ich meine?
So Freestyle Riden.
Achso, ja, das ist nicht olympisch. Das ist nicht olympisch, das interessiert Mathieu van der Poel dann nicht. Das ist vielleicht bei der Weltmeisterschaft
auch lustig. Das noch mit.
Für ihn ist Track super heißt bitter. Das, glaube ich. Also für ihn ist es super bitter, weil ich glaube, man hat danach auch gemerkt, er hat keine Interviews gegeben und ich glaube, er war sich auch bewusst, dass da zumindest 50% seiner war bei diesem Sturz. Also das kann man ihn einfach nicht ganz frei sprechen, weil die Leute vor ihm das auch gewusst haben. Also die Leute, die vor ihm über diesen Sprung drüber sind, die haben das genau gewusst und ihr Vorderrad hochgezogen. Ich glaube, deshalb wusste auch, dass es Teilschuld auf jeden Fall bei ihm liegt. Und er hat einfach sehr, sehr viel aufgegeben für dieses Ziel, jetzt hier olympisches Gold zu holen, sicher auch seine Vertragsgestaltung, hier bei Alpecin Phoenix zu bleiben. Die bekommen natürlich trotzdem ein Riesengehalt, aber eben die Freiheit zu haben, auch viel Mountainbike zu fahren und da dann sich vorzubereiten auf die Olympischen Spiele. Und das hat er jetzt verpasst. Das ist sehr, sehr bitter für ihn.
Ich habe gerade nachgeschaut, übrigens, Mathieu van der Poel ist nicht in Poel geboren, nur dass er Bescheid ist.
Danke, das hat mich jetzt wirklich, hätte ich da, Thomas?
Ich weiß, ich habe es dir angesehen, es hat dich brennend interessiert.
Ein flehentlicher Blick ist hier durchs
Mikrofon. Den habe ich gelesen, über die Webcam kommt das an.
Ein Wort trotzdem zu dieser Rampe, finde ich dann ein bisschen eine Merkwürdigkeit, dass man das dann nur bei einem Rennen wegnimmt und davor bei den Trainingsfahrten und bei den Rennen, die dort in den vergangenen Jahren die Testrennen und so stattgefunden haben. Muss man nicht ganz verstehen, auf jeden Fall der Kurs an sich.
Wirklich, ich glaube, die einzige Erklärung ist tatsächlich, dass sie einfach die da gelassen hatten, weil die für das Frauenrennen vorgesehen ist und beim Männerrennen nicht. Und dass sie dann gesagt haben, das machen wir jetzt in den Trainingsfahrten, machen wir für beide, Männer und Frauen gleichzeitig. Gehe ich mal davon aus, dass es einfach offen war. Und dass sie sagen, ja, beim Männerrennen kommt die dann weg, weil die anderen wussten es offensichtlich. Also es gab ja schon, irgendwo muss es Informationen gegeben haben, dass es diese Rampe nicht gibt. Und das scheint mir die einzige logische Erklärung zu sein, warum man es so macht.
Dann wollen wir aber natürlich noch auf das Rennen um die Medaillen schauen. Und das war trotz des Ausfalls von Mathieu van der Poel nicht weniger spannend. Tom Pidcock, klar, der sah sehr stark aus, hatte allerdings einen hartnäckigen Verfolger in Matthias Flückiger, dem Schweizer. Und im Endeffekt war es dann ein technischer Fehler, der Matthias Flückiger nach einer Abfahrt, da hat es auch dann die Favoritin bei den Damen, kommen wir gleich noch zu, rausgehauen an der Stelle, glaube ich. Und da hat Matthias Flückiger einen technischen Fehler gemacht, musste da kurz vom Rad schieben und dann holst du das halt nicht mehr auf. Und dieser Kurs war so brutal hart, also das war krass zu sehen, die Fahrer bei der Hitze natürlich noch dazu haben unfassbar viel sich zu trinken geholt bei jeder Durchfahrt natürlich. Aber das war ein sehr, sehr heftiges Rennen. Kommen wir sicher gleich noch bei den deutschen Fahrerinnen, die dazu auch noch mal was gesagt haben, dazu. Aber mit, glaube ich, der härteste Mountainbike-Kurs, den es bisher bei den Olympischen Spielen gab.
Die Historie kann ich nicht bewerten, ehrlicherweise.
Ja, also, ich kann da leider nicht mitreden.
Also, ich vermute auch, dass es unglaublich hart war, einfach wenn man gesehen hat, wie die Fahrerinnen aussahen nach dem Rennen. Aber naja, am Ende ist es Tom Pidcock mit 21 Jahren, holt er sich die olympische Goldmedaille und sagt danach im Interview, ja, nächste Olympische Spiel habe ich wieder geplant, eigentlich wieder Mountainbike, warum nicht? Und noch Straße und Zeitfahren. Okay, ja, also das ist ein Plan mit 21, der hat klare Vorstellungen. Er ist beeindruckend, was er kann und auch wie technisch sicher, also so werde ich das beurteilen kann, sah einfach unglaublich sicher aus, wie er da das Ganze hinter sich gebracht hat.
Die armen anderen Mountainbiker, die sich da die ganze Zeit vorbereiten und dann kommen da die Jungs von der Straße, einer stürzt und der andere gewinnt dann halt. Ich würde behaupten, gib Wout van Aert ein Mountainbike in die Hand und der holt auch noch Silber.
Hätte sein können. So geht es natürlich an die Schweiz, die sehr dominant sind im Mountainbike. Platz 3 an einen Spanier, David Valero. Und dann eben auf Platz 4 noch ein Schweizer mit Nino Schurter. Also die Schweiz und Mountainbike, das passt irgendwie ganz gut zusammen.
Und ich war das beim Frauenrennen auch so? Oder?
Ja, könnte sein. Vielleicht habe ich deswegen das jetzt als Überleitung gewählt, um zum Frauenrennen zu kommen.
Okay.
Ja, dort kam eigentlich nicht die Top-Favoritin aus der Schweiz. Die Top-Favoritin Loana Lecomte aus Frankreich hatte allerdings dann eben auch einen Sturz. Und zwar eben an der Stelle, wo es auch Flückiger bei den Männern erwischt hatte und ist da dann eben ein gutes Stück zurückgefallen. Es war so eine ganz blöde Stelle, da war es relativ steil auf so einem Kopfstein.
Steilkurve war das, oder? Steilkurve,
so eine, genau, aus der Abfahrt.
Über Kopfsteinpflaster, genau.
Und dann über Kopfsteinpflaster mit relativ steil über dieses Kopfsteinpflaster. Und sie hat dann einfach es nicht mehr geschafft, mit den Klicks, die sie unten dran hatte, ihr Radtag gescheit hochzuhieven und hat da unfassbar viel Zeit verloren. Und so war dann die Top-Favoritin aus dem Rennen und der Weg war frei für die drei Schweizerinnen. Jolanne Neff gewinnt vor Sina Frey und Linda Indergand, die Gold, Silber, Bronze unter sich ausmachen, hat es irgendwie noch nie gegeben oder ewig nicht gegeben. Irgendwie so war die Statistik, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, dass da beim Mountainbike-Rennen dreimal dieselbe Nation ganz oben steht. Das war krass zu sehen, aber war dann dadurch eine relativ eindeutige Geschichte. Also Jolanda Neff hatte über eine Minute Vorsprung. Das war ein eindeutiges Rennen bei den Frauen.
Noch bitterer für die holländischen Radfahrerinnen, wenn sie sehen, dass es einfach geht, auch alle drei Medaillen abzuräumen, wenn man es richtig macht. Aber gut. Auch da am Tag davor habe ich einen Post gesehen von Marlene Reuser, die war, glaube ich, mit den drei Mountainbikerinnen, die waren irgendwie schon mal in Tokio oder was unterwegs. Und da hat sie geschrieben, ja, und sie waren zu viert auf dem Bild, ja, beeindruckende Leistung bisher von unserer Reisegruppe nach Tokio. sie hat am nächsten Tag noch die Medaille voll gemacht. Also für die Schweiz war es ein äußerst erfolgreiche Olympiade.
Auf jeden Fall.
Absolut. Wenn man auf die Deutschen schaut, gerade die Fahrerinnen, also wenn wir schon bei Herzzerreißend vorhin waren, das Interview mit Ronja Eibel nach dem Rennen, das hat richtig reingehauen. Also die selten Sportler oder Sportlerin so krass fertig im Interview direkt nach dem Rennen gesehen, die dann, glaube ich, auch geweint hat und alles und gesagt, das war das schlimmste und längste Rennen, das sie je gefahren ist und ging ihr so schlecht, auch einfach körperlich mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit und sie konnte kaum atmen und alles. Also das tat vom Zusehen schon weh. Krass.
Hättet ihr noch eine Minute gewartet? Also wenn ihr, also ich fand das fast ein bisschen zu viel. Also ich finde, man hätte da einfach nochmal sagen müssen, jetzt Ronja oder Frau Eibel oder wie sie sich ansprechen, nehmen Sie sich noch kurz eine Minute, kommen Sie kurz runter, atmen Sie einmal tief durch und dann machen wir ein Interview. Ich fand, das war...
Das ist schwierig zu beurteilen. Ja, also gut, die Frage, ob du das Jahre, vor der ersten Frage schon so gesehen hast.
Ja, aber
also ob sie da halt relativ ruhig vielleicht steht.
Extrem jung, 21, aus Mountainbikerin stehst du jetzt auch nicht so oft in der Öffentlichkeit. Da muss man dann auch, finde ich, eine junge Athletin im Moment auch schützen. Also es ist jetzt nicht schlimm dabei, aber trotzdem hat das irgendwie so ein bisschen einen seltsamen Charakter, da jemandem zuzuschauen, der sich gerade nicht gut fühlt und in einer ähnlichen Position ist, da dann das Mikro hinzuhalten, finde ich auch immer ein bisschen arg krass. Ja.
Also ist auch kein Vorwurf oder so, man kann das auch vorher im Voraus nicht wissen. Wir wissen nicht, wie der Zeitdruck ist bei den Interviews. Oft ist es so, dass man genau 90 Sekunden hat für so ein Interview, um das zu führen. Aber mir war es fast ein bisschen zu viel. Und ich hätte ihr gewünscht, dass sie noch eine Minute hat, kurz einmal durchzuschnaufen.
Das auf jeden Fall. Ja, dann sind wir einmal durchgeflogen durch Olympia, oder?
Zu BMX können wir leider nicht viel sagen, ne?
Da weiß ich nicht von. Lukas, ich habe eine Frage an dich. Wie sehr beißt sich Julien Alaphilippe in den Arsch, dass er nicht zu Olympia gefahren ist, nachdem er gesehen hat, wie das Rennen gelaufen ist?
Weiß ich nicht. Nach der Tour natürlich sehr, glaube ich.
Weil ja, er sich ich würde bei der nämlich Tour sagen, halt mehr das war ein Fehler. Da, ja. Also ich verstehe es auch nicht, warum er da nicht hin ist.
Aber weiß ich jetzt auch nicht. Bei der Tour sah er nicht so stark aus, als hätte er da mitfahren können.
Ja, kann auch sein, aber also das schien mir schon ein Parcours für ihn zu sein, so wie da am Ende dann gefahren wurde. Das nur als Nebensatz noch.
Ja, müssen wir jetzt noch trotzdem kurz über die Transfers, zumindest kurz darüber sprechen, dass Pascal Ackermann und Peter Sagan nicht mehr für Bora fahren? Oder verschieben wir das dann auch auf die nächste? Das
ist sehr gut, dass du es... Müssen wir kurz darüber sprechen, dass...
Und dann das, was ich jetzt sage.
Ja gut, die verlassen das Team. Jetzt ist es offiziell, hat sich schon lange angekündigt. Bora bekommt ordentlich Budget frei. Je nachdem, ob sie das gleiche Budget für nächstes Jahr haben, können sie groß einkaufen. Mal sehen, was sie machen. João Almeida ist ja...
Die werden gut holen, was man da hört.
Ja, João Almeida ist im Gespräch. Also mal sehen, was sie tun. Aber für Ackes auch eine spannende Zeit, sich jetzt ein neues Team zu suchen, das auf ihn setzt als absoluten Lead-Sprinter. Und Peter Sagan, gut, dem geht's, obwohl er ist, Lukas, wie alt ist er? 32 oder was?
31 war er vor der Tour. Ich weiß nicht, ob er schon inzwischen gebrochen
hat. 31, 32, nächster 32. Für den geht es quasi schon. Man würde sagen, der Rentenvertrag, obwohl er erst 32 ist.
Ja, also es hatte sich ja, beide Personalien hatten sich ja schon ein bisschen angedeutet, was man die letzten Wochen und so weiter alles mitbekommt. Ich würde sagen, die große Diskussion verschieben wir dann einfach, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass bis zu unserer nächsten Folge die ein oder andere Unterschrift dann vielleicht auch schon gesetzt wurde. Dann wird es ja spannender, wo gehen die hin?
Die wurde schon die gesetzt, wurde sicherlich nur in schon zwei gesetzt, Tagen genau. Wird's dann erst
verkündet. Nur dann, da wurde auch der Zeitungsartikel schon oder die Pressemeldung dann auch rausgehauen.
Lukas, es ist verboten. Man darf. Noch niemand hat mit irgendwem gesprochen.
Okay. Also geht es dann innerhalb Peter von ein paar
Sagan
Stunden
mit, am 1. August? Peter Sagan oder? Und Total Direkt Energie haben am 1. August morgens telefoniert.
In der Früh um 5.
Genau.
So, dass es noch in
und
die Zeitung
und dann auch direkt alle Vertragsmodalitäten ausgehandelt. An einem Tag. Ja. Gut.
So ist es. Aber dann sprechen wir doch da die nächste Folge drüber. Hinweis noch für alle, die den Bahnradsport jetzt dann ab kommender Woche verfolgen wollen. Ab Montag geht's los im Velodrom. Und da haben wir
Lisa Brennauer ist wieder dabei. Sie ist ja, überall. Richtig. Und wie immer eine Top-Platzierung. Wer ist von den Männern, wer macht davon den Straßenradsport da mit? Viviane meine ich.
Roger Kluge.
Viviane ist dabei, Klassiker. Der ist hingeflogen. Gunner ist dabei wohl.
Hingeflogen.
Ja, Viviane ist hingeflogen.
Ja, ich weiß nicht, es klingt so, aber also wenn du gesagt hast, Chi ist hingeflogen, dann würde ich an was anderes denken.
Ich meine nicht die flapsige Formulierung eines Sturzes, sondern das technische Hinkommen eines italienischen Spitzenfahrers zu den
Olympischen mit Flugzeug Spielen. Als einem das Transportmittel.
Richtig. Mhm. Wer sonst noch ist, sonst weiß ich gar nicht, wer noch dabei ist. Also die
vielleicht steigt Sir Viggo nochmal aufs Rad, zufällig, Sir wenn Viggo. Sie meins.
Das hat er jetzt gesagt.
Boah, Viggo sehe ich auf dem Kairin, das den Sprint anfährt. Da mit seiner Pelzjacke, da sehe ich Viggo.
Und er kommentiert es trotzdem. Er kommentiert, spricht auch mit den anderen Fahrern.
So im Anfahren. Na und wie geht's?
Wird mir gut gefallen.
Er hat das gesagt, in seinen ersten Olympischen Spiele, die er nicht bestreitet. In Rio ist er wohl noch gefahren.
Bahn alle anderen was. Seit 1000 Jahren war er mit dabei, oder wie?
Das ist seit 20 Jahren, also vor 20 Jahren war seine ersten Olympischen Spiele. Er ist wohl die ersten Olympischen Spiele gefahren, als Evenepoel 7 Monate alt war.
Verrückt.
Das sind die Statistiken. Wo das kommt Evenepoel her? Da gibt es keinen Ort im Namen.
Also, er ist nicht fun. Da sagt der Name nicht, wo er herkommt.
Na gut, lassen wir das. Auf jeden Fall haben wir natürlich
Nachbarstadt von Wout Poels.
Zu Bahnrad, wer die Folge noch nicht gehört hat, eine große Vorschau vergangene Woche aufgezeichnet oder rausgebracht mit Christina Vogel. Das heißt, die kann man sich gerne nochmal anhören, bevor es dann Montag losgeht ins Velodrom, auch mit sehr guten Chancen auf deutsche Medaillen.
Und für alle, die den Straßenradsport schon wieder vermissen, am Samstag großer Klassiker, Klassiker San Sebastian, auch ein Riesenrennen, bin ich auch gespannt drauf.
Waren einfach heute auch schon wieder Rennen. Tour de la ist heute losgegangen. Ja. Und es hat Koenig Quickstep, sage ich schon, einen Sprint gewonnen. Sehr überraschend. Aber Yannick Steiml ist da ein sehr gutes Leadout gefahren. Ja. Das kann man an der Stelle vielleicht nochmal einwerfen.
Hodek.
Nasser Buhani mal wieder Zweiter. Nasser Buhani hat auch schon viele zweite und dritte Plätze so, ne?
Aber wir haben noch Bock. Wir haben noch Bock, über Radsport zu sprechen. Zwei Wochen geht's weiter, Huelta. Lass uns ein bisschen Kräfte tanken.
Gefällt mir gut. Hier zum Ende der Folge, jeder haut noch so einen Fact raus, den er irgendwo gelesen hat. Hier haben wir noch eine Info, hier noch ein Ergebnis. Fangt damit an, was ihr wollt. Diskutieren werden wir das jetzt nicht weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal noch die Olympischen Spiele an und melden uns dann nach Tokio wieder mit der nächsten Folge What's Up.
Wir haben gar nicht über Triathlon. Naja, gut.
What's Up? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.